Im Feature blenden wir gleich nochmal zurück in die Zeit nach dem Untergang der DDR und fragen, war der Umgang mit den geöffneten Stasi-Unterlagen immer angemessen? Das Etikett IM, war es immer gerechtfertigt?
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Der Verdacht über den Umgang mit Stasi-Vorwürfen nach 1990 von Thilo Schmidt.
Es ist, als habe einer die Fenster aufgestoßen. Nach all den Jahren der Stagnation, der geistigen, wirtschaftlichen, politischen, den Jahren von Dumpfheit und Mief.
Berlin-Alexanderplatz, 4. November 1989. Stefan Heim.
Denn Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut.
Die Mauer steht noch, aber die Fenster sind aufgestoßen. Die Menschen können hoffen, dass sie ihre Zukunft in die eigenen Hände nehmen. Und dazu gehört auch die Vergangenheit. Das, was der vormundschaftliche Staat mit seinen Bürgerinnen und Bürgern gemacht, wie er sie beobachtet und drangsaliert hat.
Das war ja eine Forderung der Bürgerbewegung, noch bevor die Volkskammer das gefordert hat.
Daniela Dahn, Bürgerrechtlerin.
Dass die Akten der Stadtsicherheit geöffnet werden. Aber damit war nicht gemeint, dass sie vor der gesamten Welt geöffnet werden, sondern für die Betroffenen geöffnet werden.
Das war mehr, als die noch herrschenden Gewalten in der DDR zuzugestehen bereit waren. Weshalb die Bürgerrechtsbewegung um die Jahreswende 1989-90 den Zugang zu den Stasi-Zentralen und ihren Aktenbergen erzwang. Ein revolutionärer Akt. Das bespitzelte Volk konnte in den geöffneten Akten lesen, wie der SED-Staat mit seinen Untertanen umgegangen war. Die Transparenz, die die Bürgerbewegung durchgesetzt hatte, wurde mit der Wiedervereinigung in Gesetzesform gegossen und amtlich geordnet. Mit der Einrichtung der Stasi-Unterlagenbehörde, die den Zugang zu den Akten ermöglichte und regelte. Der Erfolg der Bürgerbewegung hatte allerdings auch eine Kehrseite.
Also es war nicht so gedacht, wie es dann gekommen ist, dass praktisch ein ganzes Volk unter Anfangsverdacht gestellt wird und so eine Art alttestamentarischer Sündenbock geschaffen wird, sondern das Wichtige war uns, dass die, die bespitzelt wurden, Aufklärung kriegen mussten, was mit ihnen geschehen ist.
Für Daniela Dahn ist das eine nicht erwartete Konsequenz des Siegs der Bürgerrechtsbewegung über die Staatssicherheit. Der Umgang mit den Stasi-Unterlagen im wiedervereinigten Deutschland nach 1990. Die Stasi-Überprüfungen, die für viele Ex-DDR-Bürger bedeuteten, dass sie potenziell verdächtig waren. Wer war IM, wer nicht?
Es wurden eigentlich alle überprüft. Mit einem Riesenaufwand und letzten Endes sind von all diesen Hunderttausenden Überprüften 6% mehr oder minder Belastete herausgekommen, aber 100% Aufregung und Verdacht.
Im Februar 92 wählt der PDS-Bundestagsabgeordnete Gerhard Riege den Freitod. Er erhängt sich in seinem Garten. Zuvor war eine schmale IM-Akte aufgetaucht, 4 Berichte aus den Jahren 1954 bis 1960. Selbst für Joachim Gauck, damals Stasi-Unterlagenbeauftragter, ein eher bedeutungsloser Fall. Riege wurde als Stasi-Bonze und Stasi-Heini beschimpft. Er hinterließ einen Abschiedsbrief.
Ich habe Angst vor der Öffentlichkeit, wie sie von den Medien geschaffen wird und gegen die ich mich nicht wehren kann. Ich habe Angst vor dem Hass, der mir im Bundestag entgegenschlägt, aus Mündern und Augen und Haltungen.
Aus der Aufarbeitung wird sehr schnell ein Herrschaftsinstrument, vor allem, aber nicht nur westdeutscher Politiker und Medien. Es ist die Fortsetzung des Kalten Krieges mit anderen Mitteln und unter anderen Vorzeichen.
Hast du eigentlich mal was mit denen gehabt? So?
Die Frage beantworte ich nur in Anwesenheit meines Anwalts.
Ach ja.
Das heißt, ach ja.
Ach ja, hast du viel wie ach so, sieh mal an, da schau her, Donnerwetter ist ja ein Ding.
Jenny Gröllmann, hier als Anwältin in der Fernsehserie Liebling Kreuzberg. Sie war Schauspielerin am Maxim Gorki Theater, eine der beliebtesten Schauspielerinnen in der DDR. Von 1984 bis 1990 war sie mit Ulrich Mühe verheiratet. Der ist 2006 Hauptdarsteller im Film Das Leben der Anderen.
Sie sind zu spät. Entschuldigen Sie, Genosshauptmann, ich bin in so eine Rotphase geraten, da kann man leicht mal 4 Minuten verlieren. Wissen Sie ja, wie das ist.
Im Buch zum Film, das Regisseur Florian Henkel von Donnersmarck parallel zum Film herausgibt, bezichtigt Mühe in einem Interview mit Donnersmarck seine Ex-Frau Jenny Gröllmann für die Stasi gespitzelt zu haben. Jenny Gröllmann, die zu diesem Zeitpunkt bereits schwer krebskrank ist, bestreitet das.
Wenn man eine kleine positive Seite dieser Krankheit zuschanzen will, dann ist es, dass man jeden Tag möglichst früh wach wird, aufsteht und sagt, oh, ein neuer Tag.
Wenige Monate nach der Premiere des Films stirbt Jenny Gröllmann.
Und irgendwann ist Karin, meine Frau, mit einem Freund zu einer Party gegangen, zu einer Geburtstagsparty, und das war bei Jenny Gröllmann. Und daraus hat sich dann so ein Kontakt entwickelt, dass dann also häufiger mal treffen, manchmal war sie alleine da, manchmal mit ihrem ersten Ehemann, Micha Kann.
Der Journalist Peter Pragal berichtete ab 1974 für die Süddeutsche Zeitung aus der DDR. Als einer der wenigen Korrespondenten dieser Zeit zieht er mit seiner Familie dauerhaft nach Ostberlin. Dort lernt das Ehepaar Pragal Jenny Gröllmann und ihren damaligen Ehemann Michael Kann kennen. Man ist befreundet, trifft sich, geht auf Partys.
Es gibt eine Akte über ihren Ehemann, den ersten Ehemann, I.M. Franz. Der ist wirklich eindeutig inoffizieller Mitarbeiter gewesen und geworben von einem Major namens Helmut Menge. Das war auch der, der also sozusagen in der Hauptabteilung 213, das war die Abteilung der Staatssicherheit, die für die Westkorrespondenten zuständig war.
Helmut Menge, der Führungsoffizier von Jenny Gröllmanns erstem Ehemann, wird noch zu einer zentralen Figur rund um die Vorwürfe gegen Jenny Gröllmann. Denn er war auch zuständig für die Überwachung des Westkorrespondenten Peter Pragal und zugleich angeblicher Führungsoffizier von Jenny Gröllmann. Der Journalist Peter Pragal verlässt die DDR 1979 und kommt 1983 zurück als Korrespondent des Stern. Sein Kontakt zu Jenny Gröllmann und zu ihrem ersten Ehemann Michael Kann sind in der Stasi-Akte von I.M. Jeanne, so der vermeintliche Deckname von Jenny Gröllmann, dokumentiert. Als die Vorwürfe gegen sie erhoben werden, besorgt sich Pragal ihre Stasi-Akte.
Ich habe immer mal wieder von Bonn aus, wenn ich in West-Berlin beruflich zu tun hatte, bin ich nach Ost-Berlin gegangen, habe die alten Freunde besucht und habe mich auch mit Micha Kann, alias I.M. Franz, getroffen und habe ihm so erzählt, was wir in Bonn machen und wie die politische Situation ist. Und vieles von dem, was ich ihm erzählt habe, tauchte in dieser Akte Jeanne plötzlich auf, obwohl wir in der Zeit überhaupt nicht uns gesehen oder gesprochen haben. Und dann habe ich mir die Akte noch genauer angeschaut und habe gedacht, da sind so merkwürdige Dinge, das kann eigentlich nicht stimmen.
Wird Jenny Gröllmann in den Akten, ihren eigenen Akten, als Urheber von Informationen ausgewiesen, die tatsächlich aber ihr erster Ehemann geliefert hat?
Da gab es zum Beispiel angebliche Treffen des Majors mit Jenny Gröllmann zu einem Zeitpunkt, wo sie nachweislich am Maxim Gorki Theater auf der Bühne gestanden hat. Und es gibt mehrere solcher Ungereimtheiten.
2006 macht Peter Pragal Helmut Menge ausfindig, der nach den Stasi-Unterlagen Führungsoffizier von Jenny Gröllmann gewesen sein soll.
Ein Mann, den ich nie für einen Stasi-Mitarbeiter gehalten hätte, mittleres Alter, sportlich, sehr höflich.
Jenny Gröllmann bittet Peter Pragal, ein Treffen mit Menge zu organisieren.
Ich selber habe mich da rausgehalten, weil ich dachte, so als Journalist ist es ein bisschen heikel und habe das meiner Frau überlassen, diesen Part. Also er kam und hat sich mit Jenny Gröllmann und meiner Frau hingesetzt und ist die Akte durchgegangen. Und dann hat er ihr genau erklärt, so hat es mir jedenfalls dann meine Frau erzählt, das ist ein abgefangener Brief, der verwertet worden ist, das ist ein abgehörtes Telefonat, das kommt von einer anderen Quelle. Kurzum, er hat sozusagen diese Akte gefüttert mit Informationen, die gar nicht ursprünglich von der Jenny kamen. Es gab von ihr keine Unterschrift, also keine Einverständniserklärung. Es gab nicht einen einzigen Satz, den sie handschriftlich geschrieben hat. Es sind alles nur sozusagen Berichte, die andere aufgeschrieben haben.
Im April 2006 erlässt das Landgericht Berlin eine einstweilige Verfügung und untersagt die Verbreitung des Buches zum Film »Das Leben der Anderen« in der bestehenden Version. Etliche Passagen müssen geschwärzt werden. Im Juli 2006 entscheidet das Landgericht, Ulrich Mühe darf nicht mehr behaupten, seine Ex-Frau sei Stasi-Spitzel gewesen.
99% der Fällen, von denen ich weiß, wird es geleugnet. Und zwar tatsächlich
24. August 2006. Die Vermarktungsmaschinerie für das Leben der anderen ist angelaufen. Regisseur Donnersmarck ist Gast in der Karl-Marx-Buchhandlung in Berlin-Friedrichshain. Ich selbst saß damals mit Aufnahmegerät und Mikrofon im Publikum.
Aber bitte, wir haben ja gerade gehört, dass Sie viel recherchiert haben, dass Sie auch sehr schön im Film und gerade nochmal in Ihrer Passage dargelegt haben, dass eben auch falsche Verdächtigen sehr schnell im Raum standen, weil Leute abgeschöpft waren. Das war bei Jenny Gröllmann der Fall. Trotzdem hält sich hartnäckig das Gerücht, sie sei bei der Stasi, was von Ulrich Mühe befördert wurde. Das ist auch in diesem Buch zu lesen, und zwar geschwärzt, und zwar zu Recht, weil das Kammergericht in Berlin festgestellt hat, dass diese Vorwürfe nicht haltbar seien.
Warum? Donnersmarck wiederholt trotzdem öffentlich in dieser Veranstaltung, Jenny Gröllmann sei IM gewesen. Die Akten könnten ja nicht lügen.
Die Akten sind immer erst der Anfang,
sagt Roland Jahn, der heutige Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen.
Die Akten der Stadtsicherheit können uns helfen, zu schauen, wie hat die Stadtsicherheit das damals gesehen. Es ist beschriebenes Papier, was sagen aus der Sicht der Stadtsicherheit beschrieben ist, und wir können sie als eine Quelle nutzen. Wir können schauen, was ist hier dokumentiert, aber wir sind aufgefordert, natürlich die Quellen kritisch zu hinterfragen.
In der Karl-Marx-Buchhandlung lässt sich Donnersmarck 2006 von solchen Zweifeln am Wahrheitsgehalt der Stasi-Akten nicht beirren.
Es ist rein logisch denkbar, dass tatsächlich dieses der eine Fall ist, wo diese Unterlagen tatsächlich gefälscht worden. Ja? Es ist rein logisch denkbar. Es ist sozusagen genauso rein logisch denkbar, wie es ist sozusagen...
Jenny Gröllmann ist 2 Wochen zuvor an ihrem Krebsleiden verstorben. Was bleibt, ist der Verdacht. Er wird den Tod noch Jahre überdauern. Jenny Gröllmanns letzter Ehemann, der Filmarchitekt Klaus-Jürgen Pfeiffer, kämpft weiter für den Ruf seiner Frau. Im April 2008 entscheidet das Kammergericht Berlin, niemand dürfe Jenny Gröllmann Stasi-IM nennen. Das Magazin Focus legt Beschwerde beim Bundesgerichtshof ein und wird abgewiesen.
Es ist nicht gut, wenn es ein Amt für absolute Wahrheit gibt. Es ist nicht gut, wenn jemand hier aufgrund allein von Akten nur Festschreibungen machen will, sondern die Akten sind sozusagen der Beginn eines Diskurses.
Sagt Roland Jahn, Chef der Stasi-Unterlagenbehörde.
Die Akten waren natürlich auch die Arbeitsinstrumente der Stadtsicherheit. Also es ist eine Systematik, die natürlich schon uns wichtige Anhaltspunkte gibt, uns Erkenntnisse zu verschaffen, sowohl was das System Stadtsicherheit betrifft, aber auch die Verantwortung von einzelnen Menschen für ihren Handeln betrifft. Aber man darf halt nicht dabei stehen bleiben.
Nach 1990 sind die Stasi-Akten auf eine andere Weise eine wichtige Arbeitsgrundlage für westdeutsche Medien, deren Jagdinstinkt geweckt ist. Das Stasi-Unterlagengesetz gewährt Journalisten Zugriff auf die Akten des MFS und die Reporter schwärmen aus, Stasi-Spitzel zu enttarnen.
Als ich zum Beispiel angefangen habe im Sportressort des Spiegel 1990, direkt nach dem Mauerfall, bin ich rüber geschickt worden.
Der frühere Spiegeljournalist Hajo Schumacher erinnerte 2019 in einer Talksendung an diese Zeit.
Das war immer noch so ein bisschen Tropenhelm auf und Machete. Und es gab genau 2 Sorten von Geschichten, die bei den westlichen Blättern viel Anklang fanden. Das war entweder eine Dopinggeschichte aus dem Sport oder eine Stasi-Geschichte. Idealerweise in der Kombination. So, das war das Ostbild, was wir als junge Sportjournalisten damals vielleicht auch ein bisschen unreflektiert, aber über Jahre hinweg transportiert haben.
Ich denke schon, dass die 90er Jahre davon geprägt waren.
Roland Jahn.
wo Verdachtsmomente auf Stasi-Tätigkeit instrumentalisiert worden sind. Aber das ist ja insgesamt die Frage, wie schafft es eine Gesellschaft, dafür Sorge zu tragen, dass ja, das Streben nach Aufklärung nicht missbraucht wird.
Mit so einem Thema haben Sie ja lebenslang.
Angela Marquardt.
Da saß ich im Auto und war auf dem Weg im Wahlkreis. Ich war zu diesem Zeitpunkt ja Abgeordnete des Deutschen Bundestages und war auf dem Weg von Berlin nach Greifswald. Und da hat unser damaliger Fraktionsvorsitzender angerufen und hat mir mitgeteilt, dass da eine Akte gefunden wurde und dass es auch mal prima wäre, wenn ich mal wieder nach Berlin zurückkomme.
Angela Marquardt saß von 1998 bis 2002 für die PDS im Bundestag. Eine junge, freche, unkonventionelle Politikerin, die mit ihrem Outfit die Medienaufmerksamkeit auf sich zog.
Es haben alle nur die, sag ich mal, punkige Abgeordnete mit grünen Haaren, das Aushängeschild der PDS, die personifizierte Erneuerung gesehen und niemand hat zu diesem Zeitpunkt über diese Tatsache nachgedacht, dass man gerade über eine Zeit berichtet, in der ich minderjährig war.
Angela Marquardt hat eine Stasi-Akte als IM Katrin Brandt. Eine Verpflichtungserklärung gibt es auch. Darin steht, dass sich Marquardt 1987 zur Mitarbeit verpflichtet hatte. Da war sie 15 Jahre alt. Wie kommt eine 15-Jährige dazu, eine Verpflichtungserklärung für die Stasi zu unterschreiben? War sie wirklich ein Stasi-Spitzel? Das wären jene Fragen, die dem Ansatz von Roland Jahn folgen würden.
Die Akten sind der Beginn eines Diskurses.
Aber so reflektiert gehen die Medien um die Jahrtausendwende nicht damit um, wenn sie auf der Jagd nach der aufregendsten Stasi-Schlagzeile solche Beute gemacht haben.
Der Spiegel hat mir hinterher telefoniert, und also in meinem Büro und so. Und weil ich mich da jetzt auch noch erstmal gar nicht weiter zu geäußert habe, sondern mehr oder weniger unter Schock stand, hat der Spiegel das dann halt irgendwann veröffentlicht. Also was ist irgendwann? Wir reden über einen Zeitraum von 12 Stunden oder 24 Stunden. Und der hat das dann veröffentlicht und dann geht die Maschine los, sozusagen. Dann stehen sie am Pranger.
Es dauert Jahre, bis Angela Marquardt ihre Sprache wiederfindet. Und ein Buch schreibt. Vater, Mutter, Stasi, heißt es. Ihre Mutter, IM. Ihr Stiefvater, IM. Thomas und Jörg, deren Führungsoffiziere. Die in ihr Leben traten, ein- und ausgingen in der Wohnung in einem Neubaublock in Greifswald.
Und deswegen sind diese Menschen mit meinem 9. Lebensjahr in mein Leben getreten. Und weder wusste ich, dass das Staatssicherheit ist oder Stasi, noch wusste ich, dass es sich um Menschen handelt, die eine Bezeichnung wie Führungsoffizier haben, sondern für mich hatten diese Leute Namen und ich bin mit denen groß geworden. Und das waren die Freunde meiner Eltern.
Die Menschen, auf deren Schoß Angela Marquardt groß wurde, hatten etwas vor mit ihr. Sie war ein Kind und wusste vermutlich nicht mal, was das überhaupt war, die Stasi.
Im Zuge dessen, dass ich mit diesen Leuten groß geworden bin, muss es, und das ist natürlich nicht in Gänze recherchierbar, weil dann andere Menschen auch darüber reden müssten, muss die Staatssicherheit zu der Überzeugung gekommen sein, dass man mich in ihre Arbeit mit einbezieht. Und ich rede jetzt über Dinge, die eine 11-Jährige, eine 12-Jährige und eine 13-Jährige nicht wahrnimmt. Es ist nicht so, dass das zu DDR-Zeiten für mich durchschaubar gewesen ist. Ich bin ein Kind gewesen, ich bin eine Jugendliche gewesen, die auf der Suche nach Depeche Mode-Plakaten gewesen ist und sich nicht damit auseinandergesetzt hat, ob die Stasi in ihrem Leben gerade irgendwelche Zukunftspläne schmiedet.
Angela Marquardt beginnt, in ihren Akten zu wühlen, in die Jahre ihrer Kindheit einzutauchen. Vater, Stiefvater, Wunden, Geheimnisse, Missbrauch. Sie war damals 9 Jahre alt, als die beiden, Thomas und Jörg, in ihr Leben traten, die Stasi-Führungsoffiziere.
Und ich habe ein hohes Vertrauen zu diesen Leuten gehabt, weil durch innerfamiliäre Probleme ich immer auf der Suche nach Menschen war, die mir nicht wehgetan haben.
Das alles konnten die Journalisten 2002 nicht wissen. Vermutlich wollten sie das auch gar nicht wissen, als sie mit der Sensationsmeldung aufwarteten.
Ich, Angela Marquardt, verpflichte mich freiwillig, das MFS in seiner Arbeit zu unterstützen. Meine Entscheidung beruht auf meiner politischen, ideologischen Überzeugung. Ich möchte, dass Feinde unschädlich gemacht werden und Menschen, die auf dem falschen Weg sind, geholfen wird. Ich werde für alle das MFS interessierende Fragen den mir bekannten Mitarbeiter informieren. Zur Wahrung der Konspiration wähle ich das Pseudonym Katrin Brandt. Über die inoffizielle Zusammenarbeit mit dem MFS und alle damit zusammenhängenden Probleme werde ich gegenüber jedermann Stillschweigen bewahren. Ich wurde zur Wahrung der Konspiration, Wachsamkeit und Geheimhaltung eingewiesen und belehrt. Angela Marquardt, 3.4.87.
Wort für Wort druckt der Spiegel am 11. Juni 2002 die Verpflichtungserklärung ab. Das Interesse an der Story ist stärker als das Bedürfnis nach Aufklärung und reflektiertem Umgang mit dieser Geschichte. Was steckt dahinter, wenn eine 15-Jährige eine Verpflichtungserklärung für die Stasi unterschreibt? Das hätte die zentrale Frage sein können. Einige Journalisten umlagern ihre Mitarbeiter, andere machen ehemalige Mitschüler ausfindig.
Also selbst die Bild-Zeitung hat ja noch Fotos veröffentlicht, wo ich in Zivilverteidigungsuniform war. Also das war zu DDR-Zeiten, mussten ja Jungen wie Mädchen sogenannte Zivilverteidigung machen. Die Jungs haben Schießen gelernt, die Mädchen mussten irgendwie Sanitätsdienste üben. Und dafür wurden wir uniformiert, so wie alles uniformiert war in der DDR. Und dann gab es ein Foto von mir in Uniform und da bin ich irgendwie, glaube ich, 14. Und da stand dann in der Bild-Zeitung, zu diesem Zeitpunkt spionierte sie schon ihre Mitschüler aus. So. Also da war null Differenzierung von niemandem.
100 Seiten stark ist die Akte von I.M. Katrin Brandt. Darin kaum Handschriftliches, das meiste offenbar aus Gesprächen abgeschöpft. Bis ins Jahr 1995 war Angela Marquardts Lebensweg beim MFS vorgezeichnet. Theologie sollte sie studieren, um Kirchenkreise auszuhorchen. Andere hatten das für sie so entschieden, unter anderem Thomas und Jörg, die Führungsoffiziere, denen sie als Kind vertraute. Im November 2013 trifft sie einen der beiden zufällig auf einer Party in Greifswald. Es sei der Moment gewesen, schreibt sie, in dem sie entschieden habe, das Buch zu verfassen, weil sonst die Stasi ewig Macht über sie haben würde.
Die Stasi diktiert am Ende, wie Menschen über mich denken. Und das wollte ich nicht mehr. Auch diese Angst, die mich da ein Leben lang begleitet hat, wann kommt wieder irgendjemand und schreibt, dass du ein Stasi-Schwein bist. Aus dieser Angst und aus der Perspektive, dass die Stasi den Blick auf mich diktiert, wollte ich mich befreien. Und dafür habe ich eine ganze Weile gebraucht, weil dieser Stasi-Stempel, das ist keiner, mit dem man gerne rumläuft. Und deswegen konnte ich das nicht 2002, ich konnte es auch nicht 2003, sondern es hat halt eine Weile gedauert. Und als ich es dann konnte, war ich aber auch froh.
Die Stasi-Unterlagenbehörde spricht heute nicht mehr von Tätern und Opfern, sondern von Mitarbeitern und Betroffenen. Dass sich in der Behörde der Umgang mit Akten, Vorwürfen und Zuschreibungen differenziert hat, geht auch auf Roland Jahn zurück, der die Behörde seit 2011 leitet. Eines Tages bat Angela Marquardt um ein Gespräch bei Roland Jahn. Mit einem mulmigen Gefühl. Um ihm zu sagen, dass sie ein Buch schreiben werde.
Und der hat mich dann irgendwann unterbrochen, während ich erzählt habe, und hat zu mir gesagt, Frau Marquardt, tun Sie mir einen Gefallen und hören Sie auf, von sich als Täterin zu reden. Sie sind keine Täterin, Sie sind eine Betroffene und ich kann Sie nur ermutigen, dieses Buch zu schreiben und ich werde Sie da auch unterstützen, weil ich es wichtig finde, dass solche Geschichten erzählt werden. Das heißt, er hat mir zumindest von Anfang an quasi so ein bisschen den Weg geebnet, dieses Buch nicht nur unter diesem, ich muss erzählen, dass ich keine Denunziantin, kein Stasi-Schwein bin, so. So wollte ich an sich nicht rangehen, aber dennoch war es ja irgendwie so meine Gedankenwelt. Oder sagen wir, meine emotionale Welt war das.
Wie oft mögen Stasi-Vorwürfe als Waffe benutzt worden sein, um politische Konkurrenten auszuschalten? 1990 war die Öffnung der Stasi-Akten ein befreiender Akt. Dann folgten rund um die Volkskammerwahl die spektakulären Enttarnungen der Stasi-Spitzel Wolfgang Schnur und Ibrahim Böhme. Seither war klar, welcher Sprengstoff in den Akten steckte. Und dass man sie womöglich auch als politische Waffe einsetzen kann.
Ja, natürlich in den 90ern ist das benutzt worden. Und ich glaube, es würde auch, wenn es sich anbietet, bis heute benutzt werden. Weil, ich sag mal, den Vorwurf eines Stasi-Spitzels zu bekommen, das ist bis heute kein schöner Vorwurf für niemanden. Jetzt mal unabhängig davon, wie berechtigt er im jeweiligen Fall ist. Also nach wie vor ist es ja nicht sofort, dass alle sagen, so Moment mal hier, ja mal gucken, was war das eigentlich? Sondern erst kommt der Vorwurf und dann kommt die Differenzierung, wenn überhaupt. Und wenn der Vorwurf im Raum steht, steht er im Raum. So wie bei mir. Stasi-Schwein, Stasi-Schlampe, bis heute.
Meine Damen und Herren, geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie hier in Berlin zur konstituierenden Sitzung des 13. Deutschen Bundestages.
Stefan Heim wird 1994 als parteiloser Kandidat auf der Liste der PDS in den Bundestag gewählt. Sein Direktmandat in Berlin-Mitte gewinnt er gegen Wolfgang Thierse. Als Alterspräsident eröffnet er den 13. Deutschen Bundestag.
Und das Reichstagsgebäude, in dem wir uns heute befinden, brannte. Ich selber habe den Brand gesehen. Kurz darauf musste ich Deutschland verlassen und sah es erst in amerikanischer Uniform wieder. Ein Überlebender. Und kehrte Jahre später dann in den östlichen Teil des Landes zurück, in die DDR, wo ich auch bald in Konflikte geriet mit den Autoritäten.
Stefan Heim hält eine bemerkenswerte Rede. Kurz zuvor machten Meldungen die Runde, wonach Stefan Heim für die Stasi gespitzelt habe. Woher sie kamen und wer sie gestreut hat, ist bis heute unklar.
Es gab überhaupt keine Stasi-Akte zur Mitarbeit von Stefan Heim, nicht die geringste. Also das war alles völlig frei erfunden. Bei Stefan Heim gab es nichts außer Denunziationen. Und das ist dann schon ein, zwei Tage nach dieser Rede im Bundestag eingeräumt worden von der Behörde. Das war sicher eine Form, die damalige PDS zu diskreditieren,
sagt Daniela Dahn.
Die Vergangenheitsbewältigung, von der heute um der Gerechtigkeit willen so viel die Rede ist, sollte eine Sache des ganzen deutschen Volkes sein, damit nicht neue Ungerechtigkeiten entstehen.
Das ist so ein beschämendes Beispiel, der Umgang mit Stefan Heim, einem jüdischen Immigranten, der dann Alterspräsident war, dem man mit besonderer Würde eigentlich hätte begegnen müssen. Und das war alles völlig frei erfunden.
In diesem Sinne eröffne ich den 13. Deutschen Bundestag und wünsche uns allen Glück für unsere gemeinsame Arbeit.
Mit Ausnahme von Rita Süssmuth verweigerte die gesamte CDU-CSU-Fraktion dem Alterspräsidenten den Applaus. Die Rede wurde entgegen der Tradition nicht im Bulletin der Bundesregierung veröffentlicht.
Eine politische Folge war ja, dass man im Westen eine große Selbsterhebung und Selbstzufriedenheit entwickelt hat. Damit war auch das, was erwünscht war, dass man also sich vielleicht nicht auf der Hälfte, aber auf einem Stück Wegstrecke trifft, um gemeinsam etwas Neues zu machen. Und das war vielleicht überhaupt der Zweck aus Sicht mancher westlicher Politiker, dass mit dieser Art von Stasi-Aufarbeitung eigentlich der Status quo gerechtfertigt werden konnte, der westliche. Und praktisch alles, was aus dem Osten kam, als ja Spitzel durchseucht, als Opfer oder Täter dieser Dualismus hingestellt werden konnte und es wenig Geist den Spielraum noch gab, darüber nachzudenken, was trotzdem hätte eingebracht werden können, was vielleicht doch nicht völlig den Bach runtergehen sollte an politischen Ansätzen, an praktischen Erfahrungen. Also diese Art von Stillstand politischen Nicht-Reform-Denken, die ist durch diese Art von einseitiger und undifferenzierter Aufarbeitung bestärkt worden.
Der Umgang mit den Stasi-Akten gehört zu den schwierigsten Kapiteln der deutsch-deutschen Nachwendegeschichte. 1993 geriet plötzlich Christa Wolf ins Kreuzfeuer, weil sie für kurze Zeit um 1960 Stasi-IM gewesen war. Dabei war sie bis 1989 eine der am intensivsten bespitzelten DDR-Schriftstellerinnen. Doch es hat Jahre gedauert, bis das in der Öffentlichkeit nüchtern betrachtet werden konnte. 1989-90 hat die DDR-Bürgerbewegung die Aufarbeitung der Stasi-Geschichte möglich gemacht. 30 Jahre danach gibt es gute Gründe für eine Aufarbeitung der Aufarbeitung.
Der Verdacht. Sie hörten ein Feature über den Umgang mit Stasi-Vorwürfen nach 1990 von Thilo Schmidt.